Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Frank Jentschar.
SWR1 Leute mit dem Sänger und Musikproduzenten Laith L. Dean aus Mannheim. Und wir sitzen uns hier gegenüber. Eine Plexiglasscheibe trennt uns gerade. Es sind halt besondere Zeiten, die wir so alle bisher nicht kannten. Wie erleben Sie das im Moment?
Das ist eine sehr gute Frage. Schönen guten Tag. Ich erlebe das auf eine sehr seltsame Art und Weise, weil das Interessante oder was das Schwierigste ist gerade, dass es so schlecht einzuordnen ist. Also der ganze Verlauf ist ungewiss und es bleibt dann zum ständigen Auf und Ab. Und damit klarzukommen, ist derzeit sehr schwierig.
Gibt es auch irgendetwas Gutes an Corona?
Das Gute an Corona ist, dass ich, also bei mir war das zumindest so, dass sich andere Routinen schon, gerade im Lockdown als Beispiel, haben sich andere Routinen aufgebaut, so ein bisschen anderes Bewegungsprogramm mit rausgehen, ein bisschen mehr Zeit in meinem aktuellen familiären Umfeld, wurden so ein paar Spiele und so Zeugen, wurde einfach wieder reaktiviert, die lange nicht mehr an der Tagesordnung waren, das war schön und hat dazu geführt, dass es sich auch jetzt sozusagen in den normalen Tagesablauf einpflegte, das möchte ich eigentlich nicht mehr missen.
Zum Beispiel?
Gemeinsames Kochen. Also gemeinsames Kochen bedeutet, da gibt es 3 Kids, 8, 11 und 14. Das sind jetzt nicht, also da reißt jetzt nicht jeder von den 3 in die Arme hoch und sagt, ja, ich will auch kochen, sondern es ist eher so. Und wir haben das im Prinzip, wurde von dem gezwungenen Aufgabensharing war der Weg zum, ach, lass uns doch irgendwas zusammen machen, gar nicht so weit wie gedacht. Mhm. Und eher sozusagen bei jedem so ein paar Fixpunkte anzuzünden im Sinne von, okay, der mag das gern, koch doch mal wieder dein Leibgericht. Ja, gute Idee. Das war wirklich schön. Und die einzelnen Sachen zu finden und zu gucken, wer mag denn an welcher Seite was gerne tun. Das war sehr, sehr schön. Und das funktioniert sozusagen jetzt in der Aufteilung besser, als hätte ich das sozusagen einfach in den Raum reingerufen, darauf gewartet, dass irgendjemand von selbst anfängt.
Also man wächst ein bisschen zusammen, das ist das Gute.
Auf jeden Fall wächst man zusammen.
Als die Grenzen dicht gemacht wurden im März, da waren Sie ja gerade in der Schweiz oder wollten dorthin wegen der Kinder, der Vater lebt dort, sind dann für 8 Wochen geblieben und ich habe gehört, mit nur einem einzigen Handy-Ladegerät, das für 5 Personen, oh wire.
Das war eine Schnapsidee. Wir wollten ja auch nur 1,5 Tage bleiben und da hatten wir dann dieses eine Ladegerät und das wurde dann immer schwer durchgetauscht, beziehungsweise es war immer weg. Kann man sich vorstellen, wurde immer gesucht. Und ich muss sagen, trotzdem hat es dann alles im, glaube ich, aufgrund der Tatsache, dass alle in diesem Gefüge harmoniebedürftig sind, hat das sehr, sehr gut funktioniert. Und man muss dazu sagen, jetzt die Schweizer hatten keine Masken. Es gibt immer noch keine Maskenpflicht in der Schweiz.
Die gab es nie.
Beziehungsweise die hatten schon Masken, aber nicht so viele.
Ja.
Und deswegen gab es keine Maskenpflicht. Es wurde aber abstandsmäßig, wurde schon sehr, sehr darauf geachtet. Ein paar Maßnahmen, auch was zumindest das Wort Lockdown angeht oder einfach die Sperrung und bestimmte Aktivitäten, waren sie, glaube ich, ein kleines Stück schneller als wir, wegen der Nähe zu Italien vielleicht. Und das muss irgendwie geholfen haben, weil die Schweizer trotz keiner Maske, glaube ich, derzeit so dastehen wie wir, wenn nicht sogar ein kleines bisschen besser, was die Zahlen angeht zumindest.
Also 8 Wochen Schweiz. Mit einem Handy-Ladegerät erfolgreich überbrückt, als sie dann wieder zu Hause waren. Hat wenigstens jemand den Briefkasten geleert?
Nein.
Oh.
Der Briefkasten wurde nicht geleert. Es wurde ein Wunder passiert, ein Wunder, was sonst nie passiert. Jeder kennt es, glaube ich, der DIN A4-Post bekommt. Das steckt normalerweise eckig irgendwie im Briefkasten. Ja. Und wenn man danach noch mehr Post bekommt, dann wird die so vom Postboten geschickt drumherum gesteckt. Dieses Mal war es so, dass sehr viele Briefe, und zwar den kompletten Platz des Briefkastens ausnutzen, waren eingewickelt in einen DIN A4-Umschlag, der sich wie von Zauberhand um die Restpost schmiegte.
Oh, das
hatte zur Folge, dass tatsächlich keine Post nach 8 Wochen.
Ja.
Keine Post von Briefkasten. Ich habe, muss man dazu sagen, aber auch noch ein Postfach. Das war dann leider auch voll.
Sie haben ja mitten in der Corona-Krise das neue Album veröffentlicht. Ja. Kein Tag umsonst, heißt es. Wollten Sie nicht warten oder konnten Sie nicht?
Ich wollte nicht warten, obwohl wir es beschlossen hatten mit der ganzen Plattenfirma zusammen, haben wir an einem bestimmten Punkt gesagt, wir schieben. Und haben dann mit dem ganzen Prozedere drumherum einfach weitergemacht, als wäre nichts wäre. Das heißt, Logistik wurde gecheckt, das Cover wurde fertig gestaltet und so weiter und so fort. Und irgendwann war dann klar, okay, wir haben ein Veröffentlichungsdatum, das wäre dort und dort und dort. Ich habe das Album Fans versprochen schon 2019, zweimal. Musste immer wieder schieben, krankheitsbedingt auch, tatsächlich ganz blöd. Und dann war es für uns alle so ein, sondern sozusagen sich selbst erfüllende Prophezeiung schon fast. Mhm. Weil es war dann da, dieses Datum, es war alles fertig und wir haben angefangen zu überlegen, was passiert denn, wenn wir es jetzt schieben und dann geht das weiter und dann schieben wir wieder und so. Komm, lass machen. Und das war plötzlich für alle sehr befreiend und ein tolles Gefühl.
Mhm. Bei dem Blick auf das Cover hatte ich das Gefühl, irgendwas ist anders. Also einmal die Farbe natürlich, die ist so eine Art Pink, ist das, oder?
Pantone.
Pantone.
Es nennt sich Pantone, es ist keine Ralfarbe. Ob wir uns damit nicht ein Ei gelegt haben, selbst werde ich witzig zeigen.
Ja, ich habe dann überlegt und dann kam ich drauf, was anders ist. Und zwar fiel mir auf, das Lachen ist irgendwie anders. Ihr Lachen auf dem Foto, Sie strahlen da so eine Lebensfreude aus.
Irgendjemand macht den Witz. Also ich habe, das Foto war überhaupt nicht gedacht, als es sozusagen eigentlich ein Schnappschuss war, überhaupt nicht gedacht als Cover. Das ist, glaube ich, das dritte Mal in meiner Historie, dass die Cover-Idee komplett verworfen wurde. Mhm. Und ein Foto an dessen Stelle trat, was nebenher entstand. Und wir hatten einen guten Moment auf einem Dach, auf einem Haus in Berlin. Das sieht man auf dem Foto nicht mehr, weil es ganz freigestellt ist und in Pink. Und es hat trotzdem für alle das Gefühl von Kein Tag umsonst, so heißt das Album, am klarsten auf den Punkt gebracht.
Haben Sie jemals auf einem Cover so gelacht?
Nö, bisher noch nicht. Es ist auf jeden Fall das Positivste, vor allem die Rückseite ist blau, die Vorderseite ist pink. Das ist für Jungs und für Mädchen. Nein, natürlich nicht. Aber es soll alles sehr, sehr positiv sein.
Also es ist auch positiv und ich finde auch, es ist ein sehr positives Album. Es geht ja in den neuen Titeln oft um Dinge, die einem Halt geben, so im Leben, ne?
Es geht um Dinge, die Halt geben. Es gibt um Dinge, an denen man sich halten kann. Also, und auch Dinge, die man generieren kann, die man selbstständig in sein Leben einbauen kann, um sich irgendwelche Anker im Leben zu setzen, die ein gutes Gefühl geben. Weil ich würde mal sagen, und das kennen wir Deutschen, glaube ich, alle mal sehr, sehr gut, meckern können wir doch alle ganz ordentlich. Das können wir gut und wir können das auch, wir sind, glaube ich, haben einen bestimmten Expertenstatus und das Selbstlob. Und die eigene, oder sagen wir mal so, die Sicht auf sich selbst, die positive, die bleibt ja gerne mal auf der Strecke. Mhm. Und das Album ist ein klares, schon fast ein Mahnmal dagegen, so im Sinne von, hey, find dich doch gut und freu dich über das, was du hast.
Finde ich eine sehr gute Einstellung. Klingt Leith Eldin anders oder ist es so die konsequente Weiterentwicklung für Sie?
Es ist eine konsequente Vor- und Rückwärtsbewegung. Es klingt so ein bisschen wie das erste Album 2000. Das liegt daran, dass mein Produzent Udo und ich auch 90er-Jahre-Fans sind. Also so ein bisschen 90s ist drin. Und ich glaube, von der musikalischen Herangehensweise ist es so ein bisschen was von allem. Das habe ich live immer getan. Die Platten hatten das auch immer. Es waren Reggae-Ausflüge dabei, mal Drum and Bass, mal ein bisschen Elektro, mal Band. Und jetzt ist es, das ist ziemlich programmiert, es ist eher elektronisch angelegt, aber und ein bisschen modern. Und trotzdem nimmt es immer meine lieblingsmusikalischen Ecken mit. Das war mir wichtig.
Und musikalisch haben sich, oder auch inhaltlich, textlich, haben sich die Themen ein bisschen verändert, oder?
Die Themen haben sich nicht wirklich verändert, weil ich mich immer mit Zwischenmenschlichkeit auseinandergesetzt habe. Und die Frage war immer, wie stellt man das dar? Also wer ist der Fokus? Bin ich im Fokus? Leite ich alles an mir ab? Oder gibt es fiktive Personen, die mitspielen auf den Platten, an denen man das ableitet? Die Platte ist quasi ganz klar in der Ich-Perspektive geschrieben, weil sich bei mir auch genug im Leben verändert hat und ich mich persönlich gerne als Messlatte nehme, anstatt dass ich irgendwas hinbaue und mir anmaße, irgendwelche anderen Leute zu beurteilen. Mhm. Und es geht auch nicht um einen Appell. Jeder muss selber wissen, ob er sich gut finden will oder nicht. Aber ich kann für mich selbst sagen, ich muss mich dazu peitschen, weil es ist keine Selbstverständlichkeit, positiv durchs Leben zu gehen. Mhm. Und von daher rankt sich das Album schwer um mich.
Mhm. Also auch eine große Sensibilität, die da in Ihnen steckt.
Auf jeden Fall. Und ich hab gemerkt, ich hatte ja zwischendurch 2014 mal ein bisschen Lebenskrise, nennen wir es mal so. Und der offene Umgang war das, was mit am besten tat an der ganzen Zeit, weil ich wurde mit so viel offenen Armen empfangen. Und genauso sehe ich das jetzt auch. Also ich möchte, dass jemand mich positiv empfindet, also muss ich es auch sein und muss auch sagen, hey, ja, es geht mir gut. Kleines Beispiel, ich habe fast ein Jahr lang ein Experiment gemacht und habe auf die Frage, hey, wie geht's dir, immer gesagt, bestens. Mhm. Das war schwierig. Weil das ist das Gleiche, wie wenn man sagt, schlecht. Das möchte keiner hören, weil man muss dann doch irgendwie drauf eingehen. Wenn jemand sagt, bestens, dann denkst du, oh Gott, nein, jetzt scheint dem die Sonne aus dem Dings und jetzt muss ich den irgendwie fragen dazu oder so. Also in diesem Sinne versuche ich mich für die ganze Platte und mein ganzes Wirken sehr verantwortlich zu zeigen.
Titelsong heißt Kein Tag umsonst, wie das gesamte Album. Was steckt dahinter?
Es ist ein Rückblick auf inzwischen unoffiziell 30 Jahre musikalisches Schaffen. 20 Jahre offiziell auf der Bühne und ein ständiges Neuerfinden, und das nicht nur musikalisch oder in der Berufung, sondern auch privat im Leben. Ist eigentlich jeder Tag geht irgendwie, möchte irgendwas Neues von dir, jede Lebensphase möchte was Neues, und du musst dich ja doch irgendwie immer finden und erfinden, und der Song handelt das ab.
Wenn man ein neues Album veröffentlicht, dann will man ja das natürlich auch live präsentieren seinen Fans. Darum macht man das ja auch. Besonders wenn man ein Jubiläumsjahr hat, vor 20 Jahren erste Single, Bilder von dir, vor 30 Jahren so die ersten Auftritte, jetzt das 10. Studioalbum. Live-Konzerte sind ja nach wie vor ein bisschen schwierig. Die geplante Tour ist erstmal verschoben worden. Aber es gibt, glaube ich, Licht am Horizont, ne?
Das ist eine gute Frage. Es steht eine Tour aus. Die verschobene Tour wurde geschoben auf September, Oktober. Und wir fragen uns aktuell, ob wir sie wieder schieben.
Okay, warum?
Weil die Veranstalter, also von, es waren nur sozusagen, das war eigentlich die zweite Hälfte von der Tour 2019. Jetzt ist es so, dass die Veranstalter von diesen 12 Konzerten, glaube ich, wollen 11 Veranstalter lieber schieben. Mhm. Weil sie natürlich Schiss haben. Wir haben die Hälfte der Tour ungefähr verkauft. Das sind kleinere Läden, was eigentlich gerade ganz gut in die Zeit passt. Aber es gibt natürlich dann auch Läden, in die gehen vielleicht 500 Leute. In denen darfst du unter Umständen dann nur noch 170 ein Konzert vorstellen, weil es muss Abstand gewahrt werden, wenn überhaupt. Das ist alles noch nicht raus. Und die Verkäufe haben einfach abrupt aufgehört im März. Die stoppten einfach. Mhm. Und ich kann jeden verstehen, der jetzt gerade keine Konzertkarte kauft für ein Ereignis, was nicht gefühlt übers Netz hinweg sicher erklärt worden ist, wie in Autokino oder was auch immer.
Es sollte auch ein Konzert stattfinden, habe ich gelesen, in der Kammgarn in Kaiserslautern am 17. September. Ist das denn gesichert?
Nein, auch nicht. Auch nicht. Weil der Veranstalter vom Kammgarn würde auch gerne schieben. Hm. Die Frage ist jetzt gerade, wohin? Wohin schiebt man denn dann? Weil im Prinzip könnten wir jetzt früher 21 schieben. Ich glaube, alle haben jetzt aus 20 nach 21 geschoben, bis auf, ich glaube, Max Rabe zum Beispiel gehört zu den wenigen, die Ende 20 spielen werden, vielleicht. Und das weiß ja keiner so genau. Also ich glaube, abwarten bis zum spätmöglichsten Zeitpunkt ist gerade eine Devise. Mhm. Die ist aber für alle schwierig, weil natürlich möchte man den Leuten auch sagen, hey, behaltet eure Karten, oder ihr müsst wahrscheinlich Karten zurückgeben, oder wie man mit der Situation umgehen soll. Man möchte ja mitteilen, und das ist gerade so schwierig für uns natürlich auch.
Ja. Sie haben ja auch schon im Autokino gespielt ein paar Mal jetzt. Da stelle ich mir ehrlich gesagt ein bisschen seltsam vor. Laute Musik ist ja da nicht. Man spielt ja im Prinzip für sich auf der Bühne und die Leute hören es im Autoradio.
Es ist genau so. Es ist genau so. Unser erstes war gleich mal ein Konzert, bei dem man nicht, also man durfte auch nicht hupen. Das heißt, es wurde gelichthupt oder mit dem Scheibenwischer gewischt. Das war schon sehr befremdlich, und ich habe mich dann umgeguckt beim Konzert in den ersten 15 Minuten. Meine Band sah unfassbar betroffen aus auch. Ja. Ich habe sie lange so nicht gesehen. Und wir haben uns dann so nach und nach in Stimmung gebracht und haben danach eins gespielt, Gott sei Dank, bei dem man hupen durfte. Und dann saßen irgendwann Leute mit Masken auf ihren Autos, und da wurde kontrolliert natürlich. Aber es gab sowas wie Stimmung. Das war schon ganz schön, muss man sagen. Und wir probieren jetzt auch dem nächsten Picknickkonzert. Und ich kann es mir noch nicht so vorstellen. Also ich meine, dass Leute sitzen, finde ich total angenehm, weil wir sitzen gerade mit dem aktuellen Programm auch. Mhm. Es ist nur so, dass wenn es regnet oder tröpfelt, dann bricht man da in der Theorie sofort ab. Mhm. Und schiebt einfach mal eine Woche später. Warum? Ach so. Weil im Vergleich zum stehenden Konzert und Schirmbenutzung scheinbar die Leute gefühlt weniger dem Regen entfliehen können als im Sitzen. Ich verstehe das zwar nicht ganz, aber das ist so. Und vor allen Dingen, wenn Regen ansteht, wird auch gleich geschoben. Also ich bin mal gespannt, wie wir alle mit dem hinkommen, weil das Regen ist auf jeden Fall möglich. Ne?
Im Moment befindet sich ja die gesamte Künstlerbranche ja im Schwitzkasten von Corona. Das betrifft ja nicht nur Sie jetzt als Sänger, als Musiker, Ihre Kollegen, alle anderen ja auch, Techniker und so weiter, alles, was da so dranhängt. Wie erleben Sie das in Ihrem Umfeld?
Das ist furchtbar. Also es sagte letztens jemand, wir hatten es über das Thema, und dann sagte einer, weil er wurde darauf angesprochen, man hätte ihm gesagt, also ja, dann kannst du ja mal eine Zeit lang von deinen Ersparnissen leben. Und dann saßen wir so da und überlegt, wen kennen wir, der wirklich von seinen Ersparnissen leben kann eine Weile? Und dann wurde es dann ganz dünn in der Wahrnehmung. Und das ist genau, das ist, glaube ich, genau der Punkt. Ich glaube, jemand, das mit dem gesicherten Grundeinkommen, das lässt sich ja noch irgendwie beantragen. Je nachdem, man muss dazu sagen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz funktionieren da, glaube ich, auch sehr gut. Ich weiß gar nicht genau, wie es in den anderen Bundesländern aussieht, aber das sind ja jetzt im Prinzip da sind, werden Tropfen auf heiße Steine geschmissen. Das ist einfach so. Und es gibt Leute, die sagen, die mussten, also ich weiß, dass einige Musikerkollegen von mir, und die haben bei sehr renommierten Acts gespielt, die sind gerade auf dem Bau.
Auf dem Bau?
Ja, natürlich. Oder sind, wenn sie einen alten Beruf hatten, ihrem alten Beruf irgendwie angedockt als Hilfskraft, weil sie Familie haben und irgendwie versuchen, Kohle, Kohle ranzukriegen, muss man einfach genau so sagen. Und die Aussichten sind ja, und es kommt zurück dann auf unser vorheriges Gespräch, die werden ja gerade einfach nicht besser, sondern die schwanken und dann kommt eine neue Welle und dann wird wieder irgendwas geöffnet, dann wieder geschlossen. Leute, die zum Beispiel 50, 60 Konzerte gespielt haben, sind bei 20 oder bei sonstig, also sehr schwierig gerade.
Wir haben schon drüber gesprochen, wie das ist, nicht mehr live auftreten zu können. Und vor einigen Wochen, jetzt wird es etwas ernster und trauriger, ist ein guter Freund gestorben, Stefan Ullmann, Gitarrist aus Ludwigshafen, auch ein toller Sänger. Mit dem haben Sie schon gemeinsam auf der Bühne gestanden. Auch er hat mit vielen anderen Großen auf der Bühne gestanden. Wie war das, als Sie von seinem Tod erfahren haben?
Sehr streng, weil in den letzten, wahrscheinlich auch eine Altersfrage, aber in den letzten 3-4 Jahren gab es in meinem Umfeld einfach gefühlt zu viele, die relativ früh gegangen sind. Und in Stefans Fall, also wenn man jemanden kennt, der eine echte Frohnatur ist, also jemand, der dich begeistert durch seine Anwesenheit, einfach positiv stimmt, bei dem ist sozusagen auch die Vorstellung, dass dunkle Neigungen in seinem Leben überhaupt einen Platz haben können, ist unvorstellbar. Und wenn man sozusagen dann sieht, dass so jemand durch eine Zeit wie die Zeit, in der wir jetzt gerade sind, auch noch eine ordentliche Kelle draufkriegt, dann klar, dann haut es natürlich so ein bisschen dem Fass den Boden raus.
Wann und wo war Ihre letzte Begegnung?
Wir haben im März nochmal telefoniert, weil ich das letzte, was ich mit ihm machte, war Gast bei der DVD-Produktion in Schwetzing. Ganz schön geworden im Rokoko-Theater. Und er war gerade dabei, das Ding so ein bisschen anzuschieben und hat eine bestimmte Zahl davon pressen lassen. Und ich hatte einen Song drauf, der mitveröffentlicht wurde. Und wir sprachen so ein bisschen drüber und wie es jetzt weitergeht. Und er hatte so gerade ein großartiges Prince-Projekt am Laufen mit Sängern und Musikern von uns aus der Gegend und war, glaube ich, auch im Begriff, das national auszubauen. Und ich glaube, das hatte gute Chancen, weil es war qualitativ wirklich hervorragend. Ja, da stand das dann im März.
Was glauben Sie, wie schwer hat es ihn getroffen, nicht mehr auftreten zu können? Wegen Corona?
Sicherlich schwer. Also es wäre natürlich Spekulation, das alles auf Corona zu schieben. Aber wenn man sich hinsetzt und seinen Fokus auf das Thema legt und einen Zukunftsausblick wagt, dann ist das doch, dann wird das sehr düster. Kann man nicht anders sagen.
Ja, Leith Eldin in SWR1 Leute, heute am Sonntag. Wir freuen uns sehr. Ihre Mutter ist Deutsche, der Vater Iraker. Leith Eldin ist kein Künstlername. Leith ist Arabisch. Haben Sie früher sowas wie Mobbing oder Alltagsrassismus eigentlich erlebt? Ist ja gerade auch ein großes Thema.
Es gab eine Phase, die ist auch meinen Klassenkameraden, die ich jetzt noch kenne, das war so quasi Anfang Gymnasialzeit, immer noch ein bisschen peinlich, dass sie mit meinem Namen gerne mal ein bisschen Schindluder betrieben haben. Weil ich heiße eigentlich Leith Sascha Kamaleddin. Und das Kamal, das steht in meinem Ausweis. Okay. Und aus Kamal kann man natürlich ein Kamel machen. Ehrlich gesagt, ich klopfe hier doppelt auf Holz, bin ich mein ganzes Leben verschont geblieben, auch wenn wir, glaube ich, in Mannheim und Ludwigshafen immer auch genug rechte Einflüsse hatten und immer noch finden. Und muss sagen, bisher ging es bis auf die Tatsache, dass mein Vorname immer wieder für Ausspracheschwierigkeiten sorgt, glimpflich an mir vorüber.
Wenn man so auf Ihren Lebenslauf guckt, sieht man USA und Mannheim. USA aufgewachsen so die ersten Jahre. Was war das für eine Kindheit?
Ich fand die Kindheit großartig. Wenn ich mich zurückerinnere, ich bin in Karlsruhe geboren. Ich habe mit Karlsruhe wirklich fast nichts am Hut. Und die Staaten waren so, wie man sich das vorstellt. Also wir lebten im Staat Indiana. Im Staat Ohio. Und wir lebten tatsächlich in solchen Siedlungen, wo Fliegengittertür, die Haustür den ganzen Tag offen und eine tolle Nachbarschaft. Ich war da in der Vorschule, im Kindergarten, alles relativ behütet. Ich glaube, das Wüsteste, was mir widerfahren ist, war, dass mein erster Kinofilm mit 5 Star Wars war, 1977. Ich musste viel weinen in der Woche danach, aber ich fand es trotzdem großartig. Also es hat mich geprägt schon mein ganzes Leben, ich möchte die Zeit nicht missen.
Das klingt nach einer tollen Kindheit.
Großartig, super. Wir kamen aufgrund der Arbeit meines Vaters 79 nach Mannheim und sind dann auch einfach dort geblieben. Und mir ist Mannheim so ans Herz gewachsen. Also es bedeutet so viel Heimat für mich. Und das stelle ich sozusagen immer wieder fest, auch heute noch.
War Musik machen eigentlich zu Hause ein Thema? Haben die Eltern auch Musik gemacht?
Nicht wirklich. Mein Vater singt schon ganz gut, wobei man muss dazu sagen, auch wenn mein Vater fast keinen Alkohol trinkt, aber wenn da so ein halbes Glas Rotwein reicht, dann kommt Frank Sinatra raus. Oh. Oder arabische Gesänge natürlich auch. Und da gibt's viel, das muss man sagen. Und meine Mutter ist schon ein großer Blues- und Soul-Fan. Mhm. Blues, Soul und Country. Und das alles wurde schon so reingefüttert. Und dann wurde ich an die Orgel verbannt. Also eine Heimorgel.
Hammond-Orgel.
Fußpedal und eine Eminent 3000. Sieht aus wie ein Möbel.
Verbannt heißt, es gab ja leichten
Druck. Ich habe selber rausgesucht. Ich wollte ein Instrument spielen und konnte mich entscheiden zwischen Gitarre und Schlagzeug. Mhm. Und habe mich dann für eine Orgel entschieden. Kurz zumindest.
Und ab wann kam die Gitarre ins Spiel? Als sie in die Pubertät kam, so nach dem Motto, das mögen auch die Damen.
Genau, am Ende. Ich wollte Ladies beeindrucken. Und was als Gitarrist an der Bühnenkante, wehendes Haar, Nebel. Genau so.
Heißt, die Haare wurden länger. Für wen war der Schock größer? Ihren Vater oder Ihre Mutter?
Mein Vater war mit Frisuren bis jetzt. Mein Vater ist mit Äußerlichkeiten unfassbar entspannt. Meine Mutter, ich weiß nicht, wie oft sie mich sozusagen eigentlich des Hauses verwies, wegen dem Gesamtpaket. Aber es hat sich gelohnt, darum zu kämpfen.
Also die Mama war strenger.
Meine Mutter war strenger, war natürlich auch, da ich bei meiner Mutter größtenteils groß geworden bin, war sie auch darauf bedacht, dass die Außenwirkung, das war ja immer wichtig auch, kommt aus einem relativ konservativen Haus. Und dann zottelte plötzlich der Bub so rum, kämmte sich die Haare vorne ins Gesicht, um sie mit Haarspray festzukleben, damit sie länger wirken. Das hat meiner Mutter natürlich nicht so richtig gefallen.
Also sie hätte es lieber gesehen, wenn sie aussehen wie ein Bankkaufmann oder so.
Korrekt. Da gibt es auch Fotos von mir noch. Ich im Trenchcoat. Ich trug zum Beispiel mit 14 ganz wüstes. Mein wüstestes Outfit waren weiße Lederhosen. Okay. Lederhosen meiner Mutter, muss ich dazu sagen. Schwarze Korbestiefel, eine schwarze Lederjacke und irgendwas vollkommen Unerkennbares. Und das gibt's auf einem Klassenfoto. Ist ganz übel. Aber es waren halt auch die 80er, muss man sagen.
Es waren andere Zeiten.
Genau.
Sie haben nach dem Abitur 5 verschiedene Bands am Start gehabt, habe ich gelesen. Mhm. Haben dann angefangen, Soziologie zu studieren. Sie waren aber nicht oft da, oder?
Nee.
An der Uni?
Nee. Ich hatte das vor, ich hatte tatsächlich die Ambition, meinen Eltern Genüge zu tun oder den Ansprüchen Genüge zu tun. Und es wollte nicht so richtig. Also ich habe mich nie angefixt, weil da gab es zum Beispiel diese 5 Projekte oder 2 Bands und Coverbands auch. Und das wurde natürlich mehr. Und das gute Feedback kam von außen im Sinne von, hey, mach doch was mit deiner Stimme. Das erste Geld kam und ich traf mich mit Freunden in der Mensa zum Essen und dachte über die Tatsache nach, wie ich das gescheit angehen könnte und schon flog so ein bisschen die Zeit dahin und verabschiedete mich eigentlich relativ früh aus der Uni, immer noch mit großem Unbehagen meiner Eltern. Und ich habe dann zwischendurch tatsächlich nochmal eine Ausbildung angefangen als medizinisch-technischer Radiologieassistent. Und das war sozusagen so das letzte Aufbäumen in mir selbst, bevor
ich gesagt
habe.
Was macht man da?
Was macht man da? Man lernt relativ viel um den menschlichen Körper. Man lernt relativ viel Labor. Das sind die Leute, die in der Theorie nur einatmen, nicht mehr atmen sagen. Die Ausbildung geht trotzdem 3 Jahre, ist ziemlich umfassend. Ich habe trotzdem relativ früh erkannt, dass es nicht meins sein wird. Und habe dann da in der Schule selbst, habe die Ausbildung geschmissen und habe 3 Monate später ein Konzert in meiner alten Schule im Klinikum in Mannheim gespielt. Mhm. Und es waren sich alle einig, dass die Wahl richtig war.
Also voll in die Musik gestürzt, ja. Dann ab dem Zeitpunkt. Gab es einen Plan B jemals?
Den gab es nie. Und das würde ich auch niemandem empfehlen, bin ich ganz ehrlich. Ich würde es nicht machen, wenn man mich fragt. Wenn jemand das unbedingt will, dann würde ich ihn natürlich auch nicht davon abhalten. Aber einen Plan B hat es tatsächlich nie gegeben. Ein Imbisswagen. Ich wollte, komischerweise, habe ich schon als 20-Jähriger habe ich in Anzeigen immer geguckt, ob jemand einen Imbisswagen verkauft. Warum auch immer. Es ist wirklich kein erstrebenswerter Job. Es ist auch ein harter Job. Aber ich fand das irgendwie immer gut.
Und mittlerweile hat sich, glaube ich, auch Ihre Mutter damit arrangiert mit ihrem Beruf. Ist sie mittlerweile Ihr größter Fan?
Sie gehört auf jeden Fall mit in diese Riege. Sie bewahrt vieles auf und kriegt so ziemlich alles mit, wenn ich irgendwas tue und ruft mich dann an und oder sagt, Junge, da und da und da, da musst du auch mal hin. Sieh mal zu, dass du
Und geh doch mal zu dem Dieter Thomas Heck.
Ja, ja, so ungefähr. es gibt eine legendäre Konzertkritik. Meine Mutter war an einem Konzert im Kapitol in Hannover, kam sie nach dem Konzert backstage. Da standen wir alle noch beim Umziehen und sagte, ich fand's ganz furchtbar. Das hat sich bei meinen Bandkollegen, das ist über 15 Jahre her, komplett eingebrannt. Und seitdem haben sie eigentlich, wenn meine Mutter aufs Konzert geht, immer so ein bisschen Schiss. Was wird die Mutter sagen? Das ist ganz lustig, finde ich.
Ihre Freundin Salome, die ja auch ihre Managerin ist, hat 3 Kinder mit in die Beziehung gebracht. Mhm. 8, 11 und 14, haben sie gesagt. Wie war das, als Sie sich kennengelernt haben und sie hat Ihnen gesagt, ich habe übrigens 3 Kinder. Haben Sie sofort Hurra geschrien?
Natürlich. Na klar. Das war speziell, aber ich muss gestehen, und vielleicht ist auch das eine Altersfrage gewesen. In der Vorstellung war das ein Umstand, bei dem ich selber gesagt hätte, da muss man ja einen Schreck bekommen. Ich habe keinen Schreck bekommen, sondern es hatte was Selbstverständliches, natürlich mit viel Respekt. Und die erste Begegnung mit den dreien war speziell, weil wir verstehen uns eigentlich von Anfang an ziemlich gut. Und ich hatte trotzdem sehr, sehr großen Respekt vor der Aufgabe und den habe ich immer noch. Und ich bin total dankbar um die Worte meines Bassisten, Frieder Gottwald, der sagte quasi, als ich ihn fragte auch, Lath, versuch doch gar nicht erst eine Vaterrolle zu übernehmen, sei doch einfach ein guter Freund. Hm. Und ich hatte mir das oft zurechtgelegt, auch diese Gedanken, aber es war der Satz, der es ausgemacht hat und seitdem funktioniert das alles ziemlich gut.
Hat es Sie entspannter gemacht? Also es verändert einen ja auf jeden Fall, wenn da plötzlich 3 Kinder sind.
Auf jeden Fall. Die Prioritäten sind ja ganz anders. Ich hatte einen relativ durchgestylten Tagesablauf. Den habe ich jetzt immer noch, nur die Prioritäten sind verschoben. Es ist ja Kids auch egal, ob du gerade mal kreativ sein möchtest oder so. Sondern manche Sachen müssen funktionieren und manche Sachen sind auch zeitgebunden. Ich bin natürlich auch so ein bisschen ins Vereinswesen eingestiegen, was ich immer gehasst habe.
Also 3 Uhr Tennis, 18 Uhr.
Fußball, Touren und so weiter und so fort, genau. Und je nachdem, wie viel Präsenz man auch an der Stelle zeigen darf oder muss, steigt man ja da ein. Und das hat schon mein Leben ganz ordentlich durchgemischt.
Machen Sie auch mal zusammen Musik oder haben die Kinder andere Interessen?
Wir haben schon zusammen musiziert, weil es gibt, alle spielen eigentlich ein bisschen Gitarre. Es gibt da auch zwischendurch Interessen, einer spielt Schlagzeug noch zwischendurch und das ist momentan ein Kommen und Gehen. Also manchmal ist das Interesse mehr da, dann tritt es wieder ein bisschen zurück. Und ich lasse es jetzt gerade noch laufen, in Absprache mit ganz vielen Kollegen. Da drückt keiner an der Stelle und ermutigt zu stark, sondern das soll alles irgendwie von selbst kommen. Und ich bin sicher, also irgendwann wird es schon so eine Hausmusik wird's mal geben.
Leif Eldins Hausmusik, ich freue mich jetzt schon drauf. Auf ihrem neuen Album ist auch ein Lied ihrer Freundin gewidmet. Halt mich fest heißt der Song, heißt der Titel.
Ja, ich bin ja nicht so der Widmungskönig. Es gibt ja Leute, die widmen ständig. Und bei mir passiert das relativ selten. Und ich glaube, vielleicht die Nummer ist eigentlich für alle, die das kennen, wenn es jemanden gibt im Leben, der eigentlich dessen Anwesenheit schon ausreicht für manche Gelegenheiten. Also es reicht, wenn derjenige da ist. Du musst dann auch irgendwie eigentlich gar nichts groß sagen. Und es ist nicht die Aktion, sondern es ist die Präsenz und alles, was hinten dran steht bei dieser Person. Und das ist ein Umstand, dem ich schon immer eigentlich einen Song zuschreiben wollte. Und diesmal hat es geklappt.
Ich würde gerne zum Schluss noch mal ein bisschen zurückblicken und auch nach vorne mit Ihnen. Also wir haben schon darüber gesprochen, seit 30 Jahren auf der Bühne, vor 20 Jahren Bilder von dir, der erste große Song, der Riesendurchbruch damals, bringt man sofort mit Ihnen in Verbindung, obwohl der ja in den Charts gar nicht so sehr erfolgreich war.
Das ist genau so. Der lief auch erstmal am Radio ganz schlecht an, muss man schon sagen. Wir sind im Jahr 2000, deutschsprachige Musik war, abgesehen vom Schlager und so 3, 4 Leuten nach wie vor war das noch nicht so angesagt. Und er hat sich dann wirklich so langsam reingeschraubt und wurde dann tatsächlich gerne mal für irgendwelche Berichterstattungen im Fernsehen genutzt. Das war noch so ein die erste Staffel von Big Brother, erinnere ich mich jetzt gerade. Da war ich tatsächlich relativ häufig hinterlegt, ja, wenn sie ihre Rückblenden gemacht haben. Und das hat den Song immer wieder unterfüttert.
Wenn man so einen Erfolg hatte, sagt man sich irgendwann auch, ich möchte ihn eigentlich gar nicht mehr live spielen. Sie haben ihn auch schon mal weggelassen bei Konzerten.
Ich habe ihn weggelassen und es war ein ganz komisches Gefühl anfangs. Ich fühlte mich nackt. Manchen Leuten ist es, glaube ich, gar nicht aufgefallen. 3, 4 Leute fragten natürlich, schrieben danach, was war denn mit Bildern von dir los und so. Und wir haben ihn dann, weil uns ging es eigentlich allen auf der Bühne so, wir haben ihn dann wieder mit eingebaut, in unzähligen Versionen gespielt, selbst in Versionen gespielt, die wir alle auf der Bühne nicht mochten im Nachhinein, weil so viel Fragezeichen im Publikum auch aufpoppten. Und inzwischen, wenn ich ihn spiele, bin ich mit dem Song total im Reinen und er bringt mich selbst in Sekundenschnelle an bestimmte Orte und Zeiten zurück. Ist ganz toll.
Und das ist eigentlich ein großes Geschenk, oder wenn man das sagen kann, nach über 20 Jahren jetzt.
Das kann man sagen. Es ist ein bisschen Segen, es ist ein großer Segen und es ist ein kleiner Fluch auch, weil klar, natürlich gibt es Leute, die kennen den Song und mich nicht. Hm. Jo, das, ich glaube, das ist ein Luxusproblem, mit dem kann ich wirklich.
Es ist Ihr Jubiläumsjahr, jetzt kam Corona dazwischen. Wird das Feiern nachgeholt?
Unbedingt. Also ich meine, ich habe 20-Jähriges, ich hatte das 30-Jährige vergessen, weil ich 1990 nie auf dem Schirm hatte. Und also muss ich feiern. Auf jeden Fall, weil es für mich wirklich viel bedeutet und es wird dann gefühlt auch so ein Aufatmen. Es ist wie die Zeit vielleicht nach Corona oder die Zeit mit dem richtigen Umgang mit Corona, wie auch immer sein, und das muss gefeiert werden.
Was wünscht sich Laith Eldin für die Zukunft?
Volles Haus bei Wacken. Was gibt's da zu lachen? Ich glaube, mein allererstes Konzert war Dio. Ronnie James Dio, Rest in Peace, eines meiner großen Gesangsvorbilder tatsächlich. Und danach gefolgt Ludwigshafen, Eberthalle, Iron Maiden. Dreimal dort gesehen. Und das heißt, der Rock begleitete mich eigentlich mein ganzes Leben. Und er tut immer noch nicht mehr so einflussreich wie früher. Aber ich habe 9 Titel jetzt inzwischen einer kauderwelschigen, also, Rockscheibe.
Wir reden über ein hartes Rockalbum. Es hält sich nach wie vor seit Jahren das Gerücht, irgendwann kommt ein Heavy-Metal-Album von Laith Eldin.
Ist genauso. Das wird auch englischsprachig, das wird auf keinen Fall deutschsprachig sein, wird englischsprachig sein und es wird sicherlich nicht zu ernst zugehen auf der Platte, sondern es wird alles Mögliche dabei sein. Und ich sammle ja schon seit 3-4 Jahren Gäste, die irgendwie mitmachen. Das Schöne ist, bei so einer Idee sind viel mehr Leute dabei als bei ernsthaften Sachen. Ich find's groß. Und dann ist natürlich dann das Ziel in Deutschland ist Wacken, ist ja klar. Klar, ne? Was sonst?
Also wenn, dann Wacken.
Ja.
Und dann ist was gebacken sozusagen.
Genau so, wenn, dann Wacken. Das ist das Motto.
Sehr gut. Es gibt zum Schluss unserer Leute-Sendung immer auch ein kleines Geschenk. Und es liegt vor Ihnen eingepackt in dieser gelben Tüte, wenn Sie es mal kurz aufmachen wollen.
Huch. Aha. In der Tüte, es raschelt in der Tüte.
Ach, und komm. Erklären Sie selber, was es ist.
Das ist ja cool. Also für alle, die es nicht erkennen können, ist es im Prinzip ein Doppelshaker. Ich spiele den mal an.
Ein Musikshaker.
Der ist ganz großartig, weil das ist sozusagen einer der Shaker, die ich sicherlich selber auch. Ich habe viel Percussion gespielt für andere Leute auch. Und das ist einer der Shaker, die ich mit am häufigsten benutzt habe. Und das ist einer der Shaker, die ich am häufigsten verloren habe. Okay. Ich habe gerade keinen, tatsächlich.
Dann kam das ja genau richtig.
Genau, ist perfekt, großartig.
Es wurde mir geflüstert, dass Sie sowas gebrauchen können.
Sehr, sehr cool, wirklich groß. Ist genau der Richtige, ist top.
Sehr schön. Dank. Könnten Sie gerade mal den Rhythmus von Liebe ist ein Geschenk?
Es geht, Liebe ist ein Geschenk, weil sie die stärksten Ketten sprengt. Und so weiter und so fort. So ungefähr wird es.
Wunderbar. Aktuelle Single, am Freitag erst erschienen, Liebe ist ein Geschenk, Laith Eldin. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Sehr, sehr gerne. Das war sehr schön.
Hat großen Spaß gemacht.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.